zu dem letzten Vortrag. Es wird um Ellen White gehen. Wir hatten jetzt das Alte Testament, das Neue Testament. Und jetzt steigen wir ein, wenn man so will, in die Adventgeschichte oder in das Schrifttum dessen, was wir als Geist der Weissagung bezeichnen, die Schriften Ellen Whites. Ich muss dazu zunächst einiges zum Hintergrund sagen. Wenn in der Adventgemeinde die Dreieinigkeit kritisch betrachtet wird oder insgesamt ja kritisiert wird, dann geht es häufig um die Adventgeschichte und es werden Zitate ausgepackt von dem ein oder anderen frühen Pionier, der sich kritisch zur Trinität geäußert hat. Und das haben wir auch. James White zum Beispiel, Uriah Smith, um die namhaftesten zu nennen. James White ist 1881 verstorben und damit vor der Zeit, in der dieses Thema in der Adventgemeinde aufgekommen ist. Uriah Smith lebte noch bis kurz nach 1900 und in seinen Schriften sehen wir sogar eine Veränderung vom Antitrinitarismus hin zu zumindest einer gemilderten Akzeptanz. Wir werden jetzt, wenn wir die Schriften Ellen Whites durchgehen, ich habe es bewusst chronologisch aufgebaut, auch sehen, dass sich in einer gewissen Zeit, das ist so ab den 1880er, vor allem 90er Jahren, die Schriften oder die Aussagen mehren und immer deutlicher werden. Das war die Zeit, in der das Thema geworden ist. In der Zeit vorher haben die verschiedenen Adventisten einfach das, was sie kannten von ihren Heimatgemeinden, aus denen sie im Rahmen der Melleritenbewegung herausgekommen sind, mitgenommen. Die Hälfte der Melleriten etwa waren Baptisten. Und die andere Hälfte waren verschiedenster anderer Couleur. Da haben wir Presbyterianer mit dabei, wir haben Methodisten mit dabei, aus dem Hause kommt ja auch Ellen White. Wir haben Leute aus der Christian Connection, dazu gehörte zum Beispiel auch James White und verschiedene andere. Die einen hatten dieses, die anderen jenes Verständnis. Man hat nicht darüber gestritten. Es war nicht wirklich Thema, außer in der gemeinsamen Opposition gegen ein falsches Trinitätsverständnis. Das sei an der Stelle auch gesagt. Die deutlichen Aussagen, die wir zum Beispiel von James White haben, richten sich gegen ein Trinitätsverständnis, gegen das wir heute ganz genauso deutlich sprechen würden. Jede seiner Aussagen könnte ich voll und ganz von Herzen unterschreiben, weil das Trinitätsverständnis, mit dem Adventisten in den Anfangsjahren mancherorts konfrontiert waren, eines war, in dem Vater, Sohn und Heiliger Geist alle die gleiche Person sind, die sich halt unterschiedlich offenbart, aber nicht richtig greifbar. Keine wirkliche Person, sondern etwas Spiritualistisches, nicht wirklich Fassbares. Dagegen wendet sich James White. Wenn ihr mit solchen Aussagen zu tun habt, schaut euch den Kontext an. Ihr werdet sehr schnell sehen, es wird meist definiert, werdet sehr schnell sehen, dass es nichts mit unserem heutigen Trinitätsverständnis zu tun hat. Man hat aufgrund dessen den Begriff Trinität sehr lange gemieden. Das ist das Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man sich wagt, diesen Begriff mehr zu übernehmen. Da sind wir eigentlich schon in den 1920er, 30er Jahren. Vorher war man sehr zurückhaltend, um sich klar zu distanzieren von jeder Form von Spiritualismus, also Vergeistigung Gottes, oder Modalismus, dass also ein und dasselbe Wesen sich offenbart als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist, Verständnisse, die der Bibel fern sind. Wie ich schon sagte, war die Dreieinigkeit insgesamt lange kein Thema, weil anderes wichtiger war. Zum Beispiel das Thema gesundes Leben. Man hat die ersten Jahre noch nicht verstanden, dass sowas wie Levitikus 11, wo es um die Speisegebote geht, reines, unreines Fleisch, dass es immer noch gültig ist. Man hat nach und nach diese Dinge erst durch Bibelstudium verstehen müssen. Bis 1865, 66 hat man die Sabbat-Anfangszeit nicht gekannt. Man wusste nicht, wann man den Sabbat feiern sollte, obwohl man ihn schon 1848, 49 fest integriert hatte in der Drei-Engels-Botschaft. Der Sabbat braucht aber auch diese 4, 5 Jahre nach der großen Enttäuschung, bis man klar verstanden hat, welche Relevanz er besitzt. Wann er anfängt, war da noch nicht klar. Man hat ihn um 18 Uhr beginnen lassen und dann einfach auch um 18 Uhr am Samstag frühen Abend wieder aufhören lassen. Sondergang hin oder her, das war noch nicht bekannt. Bis man dann Levitikus 23, 32 bemerkt hat und Genesis 1 aus Abend und Morgen wird ein Tag, also mit dem Abend beginnt es, das ist dann erst bewusst geworden. Etwas mehr als 10 Jahre nach der großen Enttäuschung von 1844. Und so sehen wir an verschiedenen Stellen, verschiedenen Erkenntnissen und theologischen Überzeugungen, dass sie eine gewisse Zeit brauchten, bis sie sich durchgesetzt haben. Dass Gott immer wieder anderes zum Thema gemacht hat, wenn es gerade passte für die Gemeinde. Wenn ihr hättet auswählen können, wann kommt das Thema Dreieinigkeit, hättet ihr das gleich an Anfang gesetzt? 40er, 50er Jahre, also ich hätte es nicht getan. Weil die Relevanz der Lehre der Dreieinigkeit für das praktische Christenleben nicht so stark ist, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, um länger und besser leben und auch für Gott arbeiten zu können. Oder das Thema, wann beginnt der Sabbat? Das ist zutiefst praktisch. Oder auch das Thema Zehnten. Das hat auch 20, 30 Jahre gebraucht, bis sich das etabliert hatte, wie damit umzugehen sei. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Es war nicht mit 1844 plötzlich alles klar. Weit gefehlt. Und als die wichtigen Dinge alle klar waren und man auch einen Namen hatte für die Gemeinschaft gegründet gewesen ist, Gesundheitsbotschaft, wichtige Institutionen wie Druckerei, Verlag, also Verlag oder auch Erziehungseinrichtungen und so weiter, alles gegründet waren, das Werk funktionierte und auch florierte, dann war es auch endlich das Thema gekommen, sich mehr mit tieferer Theologie von der Gottheit zu befassen. Das war im Zusammenhang, ich habe es euch hier auch kurz knapp notiert, mit 1888. Das ist vermutlich manchen ein Begriff, das war die Generalkonferenz in Minneapolis. In den Zeiten hat man noch jährlich Generalkonferenz abgehalten. Es gab erst wenige tausend Adventisten und die wenigen hundert Prediger, die es damals gab, die kamen halt jährlich zusammen. Das Werk war eh vorrangig in den USA, inzwischen auch nach Europa, nach Australien. Es ging inzwischen weiter, aber da war noch nicht viel. Man hat sich also noch jährlich versammeln können. Das hat sich dann erst geändert, als alles Anfang des 20. Jahrhunderts umstrukturiert wurde. Bei dieser Generalkonferenz ging es um verschiedene Streitpunkte. Was sind die 10 Hörner in Daniel 7 zum Beispiel? Was ist das tägliche, das Tamid in Daniel 8? Da hat man sich herzlich drüber streiten können. Aber eine Sache ist das, wofür diese Konferenz so richtig bekannt geworden ist, nämlich die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass man hier neu verstanden hat, was das eigentlich bedeutet. Und Ellen White sagt, selbst vorher ist es so gewesen, dass vielfach das Gesetz ohne die Gnade verkündigt wurde. Weil der Sabbat ja natürlich wichtig war, aber es wurde vergessen oder es wurde einfach nicht so beachtet, auch deutlich zu machen, dass wir nicht erlöst werden durch das Halten des Sabbats. Wir werden erlöst durch das, was Jesus für uns getan hat. Und eine Frucht daraus, das Resultat ist, ich möchte in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben und ich halte seine Gebote. Sie selbst bezeugt, 1889 sagt sie, das ist das Licht, das ich seit 44 Jahren verkündige. Mit anderen Worten, seit ich zur Prophetin berufen wurde damals, Dezember 1844. Jetzt endlich hat die Gemeinschaft das auch durch Prediger wie Jones und Wegener verstanden. Zumindest einiges hat noch gebraucht, bis es sich durchgesetzt hat. Weil dieses Thema aufkam, die Gerechtigkeit Jesu Christi, hat man sich dann auch die Frage gestellt, wer ist denn dieser Jesus Christus eigentlich? Mit wem haben wir es da zu tun? Und hat sich dann biblisch intensiver mit dieser Person auseinandergesetzt. Und so sehen wir jetzt in der Folge von 1888, in den nächsten Jahren plötzlich verschiedenen Stellen dieses Thema aufpoppen und haben, auch bei Ellen White, immer deutlichere Aussagen. Interessant aber, und wie man es erwarten kann von einer Prophetin, sie redet schon vorher davon. Sie hat schon eine klare Haltung. Aber sie wartet offenbar auch, oder der Geist Gottes, der sie inspiriert hat, wartet, bis die Zeit reif ist, um dann immer deutlicher zu werden. Und das ist eben nach 1888. Was den Heiligen Geist angeht, wird es richtig deutlich erst im Rahmen der Kellogg-Krise. Das sind Jahre 1902, 3, 4 bis 1907, als er aus der Gemeinschaft dann austritt, denn er hätte den Pantheismus in die Gemeinschaft reingebracht. Also das Denken, dass Gott von einer Form, einem Körper, auch einer Person, einer Persönlichkeit gelöst, durch eine lebensspendende Kraft in allem Lebendigen ist. Von den Pflanzen über die Tiere bis hin zum Menschen, bis zum ärgsten Sünder würde Gott leben. Das war so seine Theorie gewesen. Und er hat es begründet in seinem Buch The Living Temple. Er hat es begründet auch mit Aussagen aus dem Schrifttum Ellen White. Und da muss er sich jetzt gegen wenden. Und so haben wir in dieser Zeit, wo sie damit konfrontiert wird, die deutlichsten Aussagen zur eigenständigen Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Um hier gegen jede Form von Spiritualismus vorzugehen. Ihr müsst beachten, Spiritualismus ist nicht Spiritismus. Das ist nicht, dass Totengeister auferstehen und also erscheinen. Das ist Spiritismus. Spiritualismus bedeutet, ich vergeistige biblische Realitäten. Zum Beispiel das himmlische Heiligtum. Haben wir auch mancherorts unserer Gemeindeleiter, dass Menschen sagen, das himmlische Heiligtum in der Art gibt es nicht. Der Hohepriesterdienst Jesu Christi ist nur ein Gedanke. Es ist nicht wirklich ein Gericht im Himmel. Das wäre Spiritualismus. Das ist Vergeistigen von real gegebenen Umständen. Und das ist hier geschehen, was die Persönlichkeit Gottes angeht. Was das Schrifttum Ellen White's angeht, müssen wir festhalten, dass dieses Thema Dreieinigkeit all ihre Schriften durchzieht. Wir haben aber nirgends ein Kapitel mit einer abgerundeten Abhandlung, wie in der Bibel auch. Wir können kein Kapitel aufschlagen und sagen, da geht es um die Dreieinigkeit, sondern wir haben es als gewissermaßen Selbstverständlichkeit vorausgesetzt an verschiedenen Stellen. Es sind bei ihr keine Unterschiede, Position, Autorität, Macht, Größe und Endlichkeit zwischen den drei göttlichen Personen feststellbar, wie ich noch zeigen werde. Aber es gibt unterschiedliche Aufgaben und Schwerpunkte, das wird deutlich, das haben wir in der Bibel so auch. Die Personalpronomen für Gott Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist schreibt sie immer groß. Das ist im Englischen, auch in der englischen Bibel der damaligen Zeit üblich gewesen, wenn es um göttliche Personen geht. Wenn man sich zurückbezieht und sagt, er hat gesprochen, mitten in einem Satz, dann wurde das eben dieses Personalpronomen eher groß geschrieben. Ich habe die Zitate, die ich jetzt bringe, nicht aus irgendwelchen Schriften einfach übernommen. Ich habe das aus dem Englischen direkt übersetzt, so wörtlich wie möglich. Manchmal ist es dann vielleicht ein bisschen sperrig, einfach um sicherzugehen, dass nicht irgendwer vielleicht dann denkt, ah, das ist verfälscht in der Übersetzung. Das ist es nicht. Und ich habe auch darauf geachtet, dann solche Personalpronomen groß zu schreiben. Nicht wundern, ist für uns nicht gewohnt, nicht gewöhnlich. Im Englischen kennt man das so. Es gibt seltene Ausnahmen, wo das nicht so ist. Das war dann vermutlich ein Versehen. Wenn sie von dem Heiligen Geist spricht, dann haben wir meistens he, er. Obwohl es im Englischen eigentlich Neutrum ist. Es müsste im Englischen Spirit, the Spirit, Neutrum sein. Ja? Also das, es spricht, es handelt. Wir haben hier häufig er, manchmal kommt aber auch es, also it, vor. Ja, so viel am Rande, denn das ist dort, wo es als hier verwendet wird, außergewöhnlich, weil es der Grammatik widerspricht. Da haben wir so einen Hinweis darauf, dass hier wohl eine Persönlichkeit unter dem Heiligen Geist versteht. Sie schreibt im Review and Herald 1889, wir dürfen Gott oder seine Wahrheit nicht durch unser endliches Verständnis oder unsere vorgefassten Meinungen bemessen. Das entspricht dem, was ich auch in anderen Teilen vorangesetzt habe. Aber jetzt kommt noch eine interessante Aussage im Jahre 1888. Das ist genau das Jahr, von dem ich vorher sprach, wo jetzt Jesus Christus und seine Persönlichkeit immer mehr im Mittelpunkt stand. Sie hat dieses Werk aber die Jahre vorher schon vorbereitet. Es ist schon ein längerer Prozess gewesen. Es wurde dann herausgegeben. Und hier sagt sie Folgendes aus. Verwerfen die Menschen das Zeugnis der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift über die Gottheit Christi, so wird man darüber vergebens mit ihnen sprechen, denn kein noch so zwingender Beweis wird sie überzeugen können. Das ging mir in meinen Gesprächen bisher leider auch so, gerade mit Zeugen Jehovas. Wie viele Stunden habe ich damit schon verbracht? Welche Texte habe ich schon vorgelegt? Und es ist immer ohne Erfolg gewesen. Wer in diesem Irrtum befangen ist, kann weder von dem Charakter und dem Werk Christi noch von dem großen Plan Gottes zur Erlösung der Menschen eine rechte Vorstellung haben. Das postuliert sie hier auch. Sie macht klar, wollen wir den Heilsplan richtig verstehen, dann muss uns bewusst sein, dass Jesus Gott ist. Dann hat das alles, was da geschehen ist, nicht nur auf Golgatha, auch im Leben vorher, eine andere Tragweite. Übrigens hat man sich diese Frage auch gestellt, damals 1888, und das ist auch schriftlich niedergelegt worden, das kann man heute noch nachlesen. Da kam dann die Frage auf, ja, wenn er nur ein Wesen war, das schon lange lebte, aber irgendwann geboren worden ist, und er müsste dann diese 30 Jahre hier so als Mensch gelebt haben und sterben, ist das von der Wertigkeit her etwas ganz anderes, als wenn der ewige und allmächtige Gott sich in die menschliche Niedrigkeit hineinbegibt und bis zum Tod ans Kreuz geht. Es hat eine ganz andere Wertigkeit für uns, auch eine ganz andere Größe der Liebe Gottes, die dann offenbart wird. 1869 haben wir schon die erste Aussage in ihrem Schrifttum. Zeugnisse Band 2. Dieser Erlöser, Jesus Christus, war der Glanz der Herrlichkeit seines Vaters und das genaue Ebenbild seiner Person. Er besaß göttliche Majestät, Perfektion und Vortrefflichkeit. Er war gleich Gott. 1869. Damit ist sie vielen anderen Pionieren weit, weit voraus. Er war gleich Gott. 1870, ein besonderes Licht strahlte in Satans Angesicht. Wir sind hier in Spirit of Prophecy, damit in den frühen Bänden, aus denen heraus dann die sogenannte Entscheidungsserie entstand. Also die Bände, die früher Patriarchen, Propheten bis Großer Kampf hießen. Jetzt, wie alles begann, bis vom Schatten zum Licht. Das ist aus diesem Werk entstanden. Das ist so eine Art Erstausgabe mit vielen biografischen Details, die zwischendrin noch kommen. Ein besonderes Licht strahlte in Satans Angesicht, Es schien um ihn heller und schöner als um die anderen Engel. Dennoch hatte Jesus, der geliebte Sohn Gottes, die höchste Stellung über das ganze Engelheer. Er war eins mit dem Vater, bevor die Engel geschaffen wurden. Satan war eifersüchtig auf Christus und nahm Stück für Stück Befugnisse in Anspruch, die alleine Christus zustanden. Der große Schöpfer versammelte das himmlische Heer, um in Gegenwart aller Engel besondere Ehre auf Christus zu legen. Der Vater gab dann bekannt, dass von ihm selbst bestimmt wurde, dass Christus, sein Sohn, ihm gleich sein soll. Sodass, wo immer die Gegenwart seines Sohnes wäre, wäre es die Gegenwart des Vaters. Sein Sohn würde seinen Willen, seine Absichten ausführen, aber würde nichts von sich alleine austun. Was ich unterstrichen habe, klingt so, als hätte es eine Zeit gegeben, weit zurück, aber nach Beginn der Rebellion im Himmel, in der Jesus eingesetzt wurde in seiner göttlichen Macht. Das ist 1870. Später kommt ein Buch raus, Patriarchen und Propheten, wo sie über dieses Ereignis im Himmel spricht und das jetzt nochmal ausführlicher darstellt und etwas klarstellt. Und zwar genau das, was wir hier haben, was so klingt, als hätte es einen Zeitpunkt gegeben, an dem er vergöttlicht wurde, stellt sie später klar, dass es nicht so war. 1890, Patriarchen und Propheten, englische Version. Satan wurde vom himmlischen Herr geliebt und geehrt. Die Engel freuten sich, seine Anweisungen auszuführen. Er war bekleidet mit mehr Weisheit und Herrlichkeit als sie. Dennoch war der Sohn Gottes höher gestellt als er, als eins mit dem Vater in Macht und Autorität. Es gab keine Veränderung der Position oder Autorität Christi. Luzifers Eifersucht und Unterstellungen und seine Ansprüche, Christus gleich zu sein, machten eine Aussage zur wahren Stellung des Sohnes Gottes nötig. Aber diese war dieselbe von Anbeginn an. Was hatten wir vorher gehört? Ich gehe nochmal kurz zurück. Hier oben hören wir, dass Satan Stück für Stück, weil er eifersüchtig war, Stück für Stück Befugnis in Anspruch genommen hat, die alleine Christus zustanden. Deshalb war es nötig, noch einmal klarzustellen, dass nur Christus diese Befugnisse hat und nicht Satan. Er hat diese Befugnisse, die Autorität nicht neu erhalten. Das wird hier 1890 klar. Und damit wird ein Prinzip auch klar. Wir müssen die Geschriften Ellen Whites in ihrem Gesamtkontext nehmen. Wir können nicht isoliert einzelne Aussagen betrachten, zum Beispiel, wo sie über die Entstehung des Erlösungsplanes spricht, wo sie an fast allen Stellen nur den Vater und den Sohn erwähnt. Vater und Sohn besprechen miteinander, wie sie den Menschen erlösen werden. Wo ist da der Heilige Geist? Eine Frage, die immer wieder kommt von antitrinitarischen Adventisten. Es gibt aber eine Aussage im Jahre 1903, wo sie dann präzisiert. Das ist genau die Zeit, wo es jetzt um den Heiligen Geist mehr geht. Und sie sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist besprachen sich. Wir kommen später noch dahin, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. So viel nur vorweg. Es erfolgt Stück für Stück eine Präzisierung. Dass etwas in den frühen Schriften bei ihr nicht erwähnt wurde, heißt nicht, dass es nicht da war. Die Göttlichkeit Jesu. Ihr seht, jetzt machen wir einen Sprung. 1885. Es war eine ganze Weile Ruhe. Es war vorher schon etwas ausgesagt worden, aber nicht so viel. Jetzt bahnt sich dieses Thema an. 85 und 87. Jesus kümmert sich um jeden Einzelnen so, als gäbe es keinen anderen auf der Erde. Als Gottheit. Ich habe euch hier manchmal den englischen Begriff dann auch in Klammern gegeben, dass ihr wisst, was dahinter steht. Deity hier, Gottheit. Wirkt er mit großer Macht zu unseren Gunsten, während er als älterer Bruder all unser Leid mitfühlt. Dass ich es groß geschrieben habe, ist dem geschuldet, dass es im Englischen eben auch Elder Brother groß geschrieben wird, weil es sich auf Jesus als Gott bezieht. Er ist also Gott, wie wir hier schon hören. Jesus erlebte Armut unter denjenigen, die er retten wollte. Kaum eine Stimme nannte ihn gesegnet. Kaum eine Hand streckte sich ihm freundschaftlich entgegen. Und kaum ein Dach bot ihm Schutz. Seht unter diese Verachtung. Wen sehen wir da? Göttlichkeit. Den ewigen Sohn Gottes, gerecht und mächtig, genauso unendlich, ausgestattet mit jeglichen Kräften. Und er wurde für einen Menschen gehalten. Das sind die Materialien, die so um 1888 und zu dem Thema entstanden sind. Da macht sie deutlich, er hat auch diese gleiche Ewigkeit, wie wir sie bei Gott erwarten. Göttlichkeit sehen wir, wenn wir genau hinschauen. Jesus hat freiwillig die menschliche Natur angenommen. Er selbst tat es auf seine eigene Entscheidung hin. Er kleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit. Er blieb die ganze Zeit Gott. Aber er erschien nicht als Gott. Er verhüllte die Erscheinung der Göttlichkeit. Er war Gott, doch die Herrlichkeit der Gestalt Gottes gab er für eine Weile auf. Das ist das, was ich vorhin sagte zu Philipper 2. Für eine Weile, nicht dauerhaft. Er war vorher Gott in aller Fülle. Nach seiner Himmelfahrt war er es ganz, oder ist er es ganz genauso wieder. Und in der Zeit dazwischen haben wir Aussagen wie, der Vater ist größer als ich. Oder der Sohn kann nichts von sich aus tun. Ja, das ist in der Zeit seiner Erniedrigung so gewesen. Als Glied der menschlichen Familie war er sterblich, aber als Gott war er eine Quelle des Lebens für die Welt. Er hätte in seiner göttlichen Person dem Fortschreiten des Todes auf ewig widerstehen und sich wehren können, unter seine Herrschaft zu kommen. Er hatte dieses ewige Leben offenbar nach wie vor in sich und hat es für den Moment aufgegeben, als er gekreuzigt wurde. Ehe das Böse Eingang fand, walteten Friede und Freude im ganzen Weltall. Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit dem Vater. Eins in Natur, eins in seinem Wesen, eins in seinem Vorhaben. Das einzige Wesen im ganzen Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes vertraut war. Das heißt nicht, dass es der Heilige Geist nicht war. Aber der Fokus liegt hier auf Jesus Christus und seine Beziehung mit dem Vater. Wir haben später Aussagen, wo deutlich wird, natürlich gilt das auch für den Heiligen Geist. Aber das ist hier nicht das Thema in dem Moment. Durch Christus wirkte der Vater bei der Schaffung aller himmlischen Wesen. Und der ganze Himmel gelobte Christus und dem Vater Treue und Gehorsam. Treue und Gehorsam beiden gleichermaßen gegenüber. Und nochmal im großen Kampf, Seite 495, der Sohn Gottes war der anerkannte Herrscher des Himmels. Eins mit dem Vater in Macht und Autorität. Der anerkannte Herrscher des Universums. Da gibt es keinen Unterschied. Und ihr könnt alle Schriften von ihr durchgehen. Und ich habe mir die Mühe auch gemacht. Es gibt nichts, wo Jesus geringer wäre als der Vater. Außer in der Zeit seiner Erniedrigung auf dieser Erde. Sonst nichts. Nicht der kleinste Hinweis. Ein größeres Wesen als die Engel war in dieser Welt. Der Herr selbst kam, um das Licht des Himmels auf die Menschen scheinen zu lassen. Hier auch in diesem Großdruck, offenbar so übernommen, wie sie es aus ihrer Bibel kannte, wenn es um Jahwe ging. Er hat sich selbst verkündigt als eins mit dem Vater, voller Gnade und Wahrheit, Gott offenbart im Fleisch. Zimmer 1895, 96, wie bei den anderen auch, es gibt etliche Zitate noch dazwischen. Wer das durchgehen möchte, findet es auch in der Präsentation. Aber ich habe nicht alles jetzt mit reingenommen, ich habe vieles ausgeblendet, damit es nicht zu lang wird heute. Christus hatte seine Göttlichkeit nicht gegen seine menschliche Natur eingetauscht, sondern er hatte seine Göttlichkeit mit der menschlichen Natur bekleidet. Wir glauben an die Gottheit Christi und seine Präexistenz. Das ist eine klare Glaubensaussage 1896. Wir glauben, Christus ist Gott. Das hat noch nicht die ganze Adventgemeinde geglaubt. Es gab noch einige, gerade von den älteren Predigern, Pionieren, die sich damit schwer getan haben. Das Thema war neu für sie und fremd und befremdlich. Und so ist es eine Diskussion, die noch bis nach dem Tod Ellen Whites währt. Aber sie selbst hat ja schon ganz klar Stellung bezogen. Wir glauben an die Gottheit Christi. Jesus war gleich Gott, unendlich und allmächtig. Er stand über allen Grenzen der Endlichkeit. Er war selbst das Gesetz im Charakter. Von den höchsten Engeln konnte nicht gesagt werden, dass sie nie ein Joch getragen hätten. Die Engel tragen alle das Joch der Abhängigkeit. Sie sind zu Boten dessen bestimmt, der Befehlshaber des ganzen Himmels ist. Keiner der Engel konnte ein Stellvertreter und Bürger der Menschheit werden, denn ihr Leben gehört Gott. Sie könnten es nicht ablegen. Die Existenz der menschlichen Familie war allein von Christus abhängig. Er ist der ewige, in sich selbst existierende Sohn. Also in seiner Existenz nicht abhängig vom Vater, nicht von ihm irgendwie abgekommen, geboren, was auch immer, sondern in sich selbst existierend, auf den kein Joch gelegt war. Als Gott fragte, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen, da konnte nur Christus allein antworten, hier bin ich, sende mich. Die Geschichte von Jesaja 6 ist hier auf Christus und seine Sendung bezogen. Er allein hatte einen Bund geschlossen, schon vor Grundlegung der Welt, Bürger des Menschen zu werden. Er konnte sagen, was auch der höchste Engel nicht sagen konnte. Ich habe Macht über mein eigenes Leben. Ich habe Macht, es niederzulegen und habe Macht, es wiederzunehmen. Alle anderen konnten das nicht, ohne dass Gott sagen würde, du darfst oder du sollst. Jesus konnte hier vollkommen frei entscheiden, weil er vollkommen eigenmächtig über sein Leben war. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es ist nicht das physische Leben, das hier beschrieben wird, sondern Unsterblichkeit. Das Leben, das alleiniges Eigentum Gottes ist. Den Text hatten wir heute Morgen in 1. Timotheus 6, 16. Das Leben Christi war ihm nicht verliehen worden. Niemand kann ihm das Leben nehmen. Ich selbst lasse es. Johannes 10, 18. In ihm war das Leben ursprünglich nicht verliehen, nicht abgeleitet. Dieses Leben ist nicht dem Menschen gegenwärtig. Er kann es nur durch Christus erhalten. Er hat es in sich selbst, nicht vom Vater oder irgendetwas anderem abgeleitet. In seinem irdischen Leben war er geringer. Das beschreibt Ellen White auch hier in Desire of Ages, also im Leben Jesu. Jesus fand nicht Ruhe, weil er der Herr der Erde, des Himmels und der Meere war. Diese Macht hatte er niedergelegt. Denn er sagte, ich kann nichts von mir aus tun. Einer dieser Aussagen, der Vater ist größer als ich, ja. Da gibt es verschiedene, das ist immer bezogen auf seine Lebzeit als Mensch hier. Er vertraut auf die Macht seines Vaters und ruhte im Glauben an die Liebe und Fürsorge Gottes. Deshalb konnte er so gelassen durch sein irdisches Leben gehen, genauso wie wir das können. Er hat seine Allmacht abgelegt für die Momente, genauso wie wir keine Allmacht besitzen. Wir können den gleichen Anspruch wie er dann auch erheben, trotzdem in Gott geborgen zu sein. Er war sich seiner Göttlichkeit völlig bewusst, hatte aber seine Königskrone und seine königlichen Gewänder abgelegt und die Gestalt eines Knechtes angenommen. Am Anfang offenbarte sich Gott in einem jeden Schöpfungswerk. Christus war es, der die Himmel ausbreitete und auch den Grund der Erde legte. Seine Hand wies den Welten im Universum ihren Platz an. Können wir jetzt ein bisschen weitergehen? 1898 haben wir eine Menge Aussagen, weil das Jahr war, in dem das Buch Desire of Ages veröffentlicht wurde. Und wir jetzt hier viel Material haben über Jesu Person, über seine Göttlichkeit. Durch sein Menschsein kam Christus der Menschheit nahe. Durch seine Göttlichkeit blieb er mit dem Thron Gottes verbunden. Als Menschensohn gab er uns Beispiel, ein Beispiel des Gehorsams. Als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu gehorchen. Christus war es gewesen, der aus dem Busch auf dem Berg Horeb zu Mose gesprochen hatte. Ich bin der, ich bin. Sie versteht es also genauso, wie wir uns das in dem ersten Teil heute Morgen angesehen haben. Christus war derjenige, der hier zu Mose sprach. Als er nun in menschlicher Gestalt zu uns kam, erklärte er sich als der Ich Bin. Das Kind in Bethlehem, der bescheidene, demütige Heiland, ist Gott, offenbart im Fleisch. Und dann haben wir hier noch eine Sammlung von diesen Ich Bin-Texten, die wir uns heute Morgen schon angesehen haben. Überspringen wir es an der Stelle. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen, das Leben. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Johannes 10. Als Mitglied der menschlichen Familie war er sterblich, als sein Können unter die Herrschaft zu kommen. Er aber ließ freiwillig sein Leben, damit er Leben und Unsterblichkeit ans Licht brachte. Sie, Martha, verstand seine Worte nicht in ihrer vollen Bedeutung, doch sie bekannte ihren Glauben und seine Göttlichkeit. Sie vertraute darauf, dass er tun konnte, was immer ihm gefiel. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Seine klare und deutliche Stimme drang an das Ohr des Toten. Während er sprach, leuchtete seine Göttlichkeit durch seine menschliche Natur. In seinem von Gottes Herrlichkeit erleuchteten Gesicht sahen die Menschen seine Macht bestätigt. Alle Augen starrten wie gebannt auf den Eingang der Höhle. Jedes Ohr konzentrierte sich auf das kleinste Geräusch. Bis aufs Äußerste gespannt warteten alle auf die Bestätigung seiner Göttlichkeit, ob er die Macht besitzt, Leben zu verleihen. Diese würde entweder seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, beweisen oder alle Hoffnungen für immer zunichte machen. Anbetend warf er, so kommt es dann später, als er rauskommt, Lazarus, ja, anbetend warf Lazarus sich vor Jesus nieder, weil er anerkennt, du bist derjenige, der Leben geben kann, der Lebensschöpfer. Noch ein paar kurze Aussagen hier zu Johannes 8, 58. Christus bezeichnete sich selbst als den Selbstexistenten. Oder in Christus ist Leben ursprünglich nicht verliehen, nicht abgeleitet. Oder Hosea wird zu euch sagen, es geht jetzt um messianische Weissagung, es geht um Jesus ist der Gott Zebeot. Herr ist sein Name. Da verwendet sie bei seinem Einzug nach Jerusalem verschiedene Aussagen, messianische Verse des Alten Testaments und sagt, Jesaja würde das sagen, Jeremia würde das sagen, Hesekiel würde das sagen. Und so kommt hier eben auch, Hosea würde zu euch sagen, Jesus ist Gott Zebaoth. Mit anderen Worten, schaut rein bei Hosea und ihr werdet sehen, er ist Gott Zebaoth. Wir haben es gestern Abend gesehen, wir haben uns den Text angeschaut. Obwohl Jesus sich demütigte, Mensch zu werden, war die Gottheit noch immer sein eigen. Er war Gott in menschlichem Fleisch. Während die Obersten der Juden ihn verleugnen und selbst die Jünger an seiner Gottheit zweifeln, nennt diese arme, an der Schwelle der Ewigkeit stehende Seele ihn Herr. Also auch die Jünger hatten gewisse Probleme gehabt. Bei Thomas haben wir das ja auch gesehen. Da wären wir hier. Thomas warf sich Jesus zu Füßen und rief, mein Herr und mein Gott. Jesus nahm sein Bekenntnis an. Das ist dieser kurze Beisatz, von dem ich vorhin sprach. Jesus nahm dieses Bekenntnis an, Herr und Gott zu sein. Petrus hatte Jesus als Menschen geliebt, als vom Himmel gesandten Lehrer. Nun liebte er ihn als Gott. Das ist nach der Verleugnung und Bekehrung von Petrus nach der Auferstehung. Jetzt liebt er ihn auch als Gott. Jesu Angesicht war wie das Gesicht Gottes. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Das ist jetzt bei der Himmelfahrt. Sie beten ihn an. Die Erniedrigung des Menschen, Christus Jesus, ist für den menschlichen Verstand unbegreiflich. Aber seine Göttlichkeit und seine Existenz, bevor die Welt geformt wurde, können niemals bezweifelt werden von jenen, die dem Wort Gottes glauben. Das macht sie ganz klar hier. Wer das Wort Gottes in seiner Fülle, nicht nur einzelne isolierte Texte, betrachtet, kommt nicht umhin, anzuerkennen, dass Jesus Gott ist. Der Apostel Paulus spricht von unserem Mittler, dem einzig geborenen Sohn Gottes, der in seinem herrlichen Zustand in der Gestalt Gottes war, dem Befehlshaber aller himmlischen Heere, der, als er seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleidete, die Gestalt eines Dieners auf sich nahm. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er, der sagte, ich lasse mein Leben, dass ich es wiedernehme, kam aus dem Grab zu dem Leben, das in ihm selbst war. Menschlichkeit starb. Göttlichkeit starb nicht. Eine höchst interessante Aussage. Hier erklärt sie dieses Paradoxon, wie ist es denn möglich, dass Gott stirbt? Und sie sagt, Gott ist nicht gestorben. Ich kann euch aber nicht erklären, wie es funktioniert hat. Seine Menschhaftigkeit ist gestorben. Seine Göttlichkeit hat weitergelebt. So konnte er auch sagen, ich nehme mir mein Leben wieder. Ich gebe es mir gewissermaßen wieder. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Aber ich werde es ganz bestimmt mal fragen, wenn ich dann mit dem zu tun habe eines Tages, von Angesicht zu Angesicht. Menschlichkeit starb, Göttlichkeit starb nicht. In seiner Göttlichkeit besaß Christus die Macht, die Bande des Todes zu brechen. Weil er Gott war, konnte er auch wieder auferstehen, sich sein Leben wieder nehmen. Christus, der präexistente, selbstexistierende Sohn Gottes, wenn er über seine Präexistenz spricht, führt Christus das Denken zurück durch zeitlose Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Mit anderen Worten, er war immer zu jeder Zeit mit Gott zusammen. Es gab nie eine Zeit, in der sie nicht gemeinsam existiert hätten. Er kam nicht später als der Vater. Er, auf dessen Stimme die Juden damals hörten, war mit Gott als einer, der mit ihm angefangen hat. Der mit Gott angefangen hat, ist schon eine sehr gewagte Wortwahl, dass hier von einem Anfang Gottes gesprochen wird. Aber die Zeilen vorher machen klar, das gibt es gar nicht. Es sind einfach menschliche Worte, die uns begreiflich machen wollen. Es gibt nicht eine Zeit, in der der Vater war, aber nicht der Sohn. Sie waren immer beide gleichzeitig da, schon immer. Und das ist eine interessante Aussage, über die ich erst sehr kürzlich gestolpert bin. Zeugnisse Band 6 ist mir nie aufgefallen. Oft drüber hinweggelesen, wie man das so gerne macht mit manchen Texten. Die Erlösten werden jene treffen und erkennen, deren Aufmerksamkeit sie auf den erhöhten Erlöser gerichtet haben. Hier geht es um Missionare, die irgendwo in fremde Länder gehen und von Jesus berichten. Welch gesegnetes Gespräch werden diese Personen miteinander haben? Einige werden sagen, ich war ein Heide in heidnischen Ländern. Du hast deine Freunde, dein bequemes Heim verlassen und kamst, um mich zu lehren, Jesus zu finden und an ihn als den einzig wahren Gott zu glauben. Ich habe meine Götzen zerstört und verehrte Gott und nun sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Jesus als den einzig wahren Gott. Denn es wird auch dieser Text, Johannes 17, Vers 3, von Antitrinitariern gerne verwendet, um zu sagen, schaut, hier sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben den allein wahren Gott und wir haben Jesus Christus als etwas Geringeres daneben stehen. So wird dieser Text dann gerne verwendet. Wir haben heute Morgen schon einen Text vorgelesen bekommen aus 1. Johannes 5, Verse 19 und 20, wo wir sehen, der allein wahre oder der wahre Gott, der wahrhaftige Gott, ist Jesus Christus. So sagt es dort dieser Text. Und hier sagt es Ellen White so auch, Jesus ist der einzig wahre Gott. Da ist kein Unterschied. Der Vater, der Sohn sind beide der einzig wahre Gott. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Zeugnisse über die Göttlichkeit Jesu. Gott sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Und wir lesen das nach in Johannes 6 und sehen, Jesus spricht dort. Sie sagt, es ist Gott, der da spricht. In dem Buch Erziehung, Education, Seite 83, Gott wandelte auf der Erde. Menschliche Herzen wurden sich seiner Gegenwart bewusst. Der Himmel kam herunter zu den Menschen. In Christus erkannten ihre Herzen ihn, der ihnen die Wissenschaft der Ewigkeit eröffnet hatte. Immanuel, Gott mit uns. Wieder ganz deutlich, Gott wandelte auf dieser Erde. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Bevor Menschen und Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und es war Gott. Die Welt wurde durch dasselbe erschaffen, ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, 3. Wenn Christus alle Dinge erschaffen hat, dann hat er auch vor allen Dingen existiert. Was die Bibel zu diesem Thema sagt, ist so eindeutig, dass niemand im Zweifel gelassen zu werden braucht. Christus war Gott im wesentlichen und allerhöchsten Sinne. Er war von Ewigkeit her bei Gott, Gott über alles, verherrlicht für immer und ewig. Noch deutlicher konnte sie nicht werden. Und das zeigt auch, dass es in der Zeit eben noch einige gab in der Gemeinde, die es nicht so gesehen haben. Und sie stellt es hier klar, macht es deutlich, im wesentlichen und allerhöchsten Sinne, von Ewigkeit her. Denn das waren die damals diskutierten Punkte. Ist er wirklich ewig? Ist er ganz göttlich oder nur teilweise? Sie ist deutlich in ihrer Haltung. Und damit kommen wir zum Heiligen Geist und in dem Sinne dann auch zum letzten Teil der Gottheit. Nicht wertend gemeint. Die Göttlichkeit und Persönlichkeit des Heiligen Geistes. 1891. Die Natur des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis, das nicht deutlich offenbart wurde und du wirst nie imstande sein, es anderen zu erklären, weil der Herr es dir nicht offenbart hat. Es gibt viele Geheimnisse, die ich nicht zu verstehen oder anderen zu erklären versuche. Sie sind zu hoch für mich und zu hoch für dich. In manchen dieser Punkte ist Schweigen Gold. Wir merken, dieses Thema kommt jetzt vermehrt auf. Jesus Christus ist schon ein Mittelpunktthema geworden langsam, aber dann kommt auch die Frage, was ist mit der dritten Person der Gottheit? Ist es nur eine Kraft? Ist es mehr? Und da macht sie hier gleich am Anfang deutlich, da gibt es vieles, was uns nicht offenbart ist. Das wollen wir akzeptieren. Und dann gibt sie doch ganz deutliche Aussagen zu dem, was uns offenbart ist. 1893. Der Heilige Geist ist der Tröster in Christi Namen. Er personifiziert Christus, ist aber eine eigenständige Persönlichkeit. Mit anderen Worten, er ist nicht Christus. Er ist nicht der Vater, er ist eine eigene Person. Aber er personifiziert Christus oder den Vater. So wie Jesus den Vater personifiziert hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja? Das haben wir hier auch. Ich habe hier noch Scans der Originalschriften. Wir haben es noch handschriftlich aus dieser Zeit von ihr mit reingegeben. Es ist ja Holy Spirit, Distinct Personality. Das haben wir im Englischen stehen. Eine eigenständige Persönlichkeit. Oder 96. Das Böse hat sich über Jahrhunderte vermehrt und es kann nur durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, im Zaum gehalten und ihm widerstanden werden. Er würde nicht mit veränderter Stärke, sondern in der Fülle göttlicher Macht kommen. Auch hier, jetzt Maschinen geschrieben schon, the third person of the Godhead haben wir hier, die dritte Person der Gottheit. Nicht einfach die göttliche Kraft, nicht Vater oder Sohn in anderer Erscheinungsform, sondern die dritte Person Gottes, der Gottheit. Der Prinz der bösen Mächte kann nur im Zaum gehalten werden durch die Macht Gottes in der dritten Person der Gottheit, dem Heiligen Geist. Sagt sie das noch einmal? Und 1899, wir müssen uns bewusst machen, dass der Heilige Geist, der ebenso sehr eine Person ist, wie Gott eine Person ist, über dieses Gelände läuft. Ganz interessante Aussage. Im Gespräch mit Studenten des Avondale College, sie ist damals in Australien gewesen, hat es mit aufgebaut, kam im Jahre 1900, dann wieder zurück in die USA. Und das hier ist kurz bevor es wieder zurückgeht, 1899, in einem Gespräch mit Studenten. Der Heilige Geist läuft über diesen Campus. Es ist mehr als ein unsichtbares Irgendwas. eine Kraft, ein Einfluss. 1904, jetzt sind wir drin in der Kellogg-Krise. Die mächtige Kraft, die in der ganzen Natur wirkt und alle Dinge erhält, ist nicht, wie manche Forscher darstellen. Und bei diesen Forschern geht es um John Harvey Kellogg. Aber sie hat seinen Namen immer vermieden, um mir nicht zu direkt anzugreifen. Wie manche Forscher darstellen, lediglich ein alldurchdringendes Prinzip, eine antreibende Energie. Gott ist ein Geist. Das haben wir in Johannes 4,19. Da bekennt Jesus, bezogen auf seinen Vater, Gott ist Geist. Und doch würde, glaube ich, keiner in Frage stellen, dass er nicht auch eine körperliche Form hat, etwas Greifbares, ein echtes Wesen ist, zu dem man beten kann, der irgendwo anwesend sein und handeln kann, dass er mehr ist als nur eine Kraft. Gott ist Geist, aber er ist auch ein persönliches Wesen, denn der Mensch wurde in seinem Bilde geschaffen, äußerlich geformt, wie er aussieht. Und das haben wir auch in Hebräer 1, Vers 14, ich hatte es kurz angesprochen gestern, die Engel sind alle dienstbare Geister, hören wir dort, Hebräer 1, 14. Sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Engel sind Geister, warum nicht auch der Vater? Und so kann Jesus auch, wenn viele Menschen gleichzeitig beten, doch an vielen Orten gleichzeitig sein. Warum nicht? Der Heilige Geist ist eine Person, denn er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit. Sonst könnte er nicht Zeugnis geben unserem Geist und mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er muss auch eine göttliche Person sein. Sonst könnte er nicht die Geheimnisse erkunden, die im Denken Gottes verborgen liegen. Und davon spricht sie hier dann auch wieder in den Scans, die ich hier mit reingefügt habe. The Holy Spirit is a person. Und das hier wäre dann nochmal maschinengeschrieben. Also sie hat handschriftlich geschrieben und dann wurde es später nochmal abgetippt. Da haben wir es hier auch gut erkennbar. The Holy Spirit is a person, has a personality. He must also be a divine person. Und unten drunter steht dann nochmal maschinengetippt, damit jeder weiß, es ist wirklich von ihr. Das ist ja schwerer nachvollziehbar, wenn es nicht mehr ihre Handschrift ist. Schreibt sie hin, I have read this carefully and accepted. Ich habe es also sorgfältig, ich habe es gründlich gelesen und akzeptiere es, so wie es da steht. Das ist das, was ich sagen möchte. Das ist ihre Aussage. Und damit kommen wir zu den Aussagen, in denen wir drei göttliche Personen zusammen haben und damit auch zum Ende dieses Vortrages. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, unendliche und allwissende Mächte, nehmen jene an, die wahrhaft in eine Bundesbeziehung mit Gott eintreten. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind alle zusammen unendlich und allwissend. Drei eigenständige Mächte, sagt sie, arbeiten gemeinsam zugunsten menschlicher Wesen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Three distinct agencies. Ich habe es als Mächte übersetzt, weil es im Deutschen Agenturen oder sowas, das macht hier keinen Sinn. Das kann auch als Wirkungsweisen, Kräfte und Mächte verstanden werden, als Instrumente. Klar ist, Vater und Sohn sind Personen, deshalb tue ich mich schwer, hier nur Kräfte oder was reinzuschreiben. Macht kann es vielleicht treffen. Drei eigenständige Mächte. Auch wieder unterschrieben von ihr. Oder hier. Das Werk liegt ausgebreitet vor jeder Seele, die ihren Glauben an Jesus Christus durch die Taufe bekundet hat und das Versprechen der drei Personen erhielt. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Taufversprechen. Alle drei Namen. Und hier habt ihr es auch wieder. Three persons, Father, Son and the Holy Spirit. Hier auch, the three persons. Nochmal handgeschrieben. Also da wird es schwer, wenn man dann meint, das sei vielleicht gefälscht worden. Das kommt leider alles vor, dass dann manche meinen, oh, das hätte sie nie geschrieben, das ist nicht wahr, das ist dann gefälscht, irgendwer ist hin, hat das dann einfach im White Estate dann deponiert. Wir haben aus so vielen Jahren unterschiedlichen Orten geschrieben an verschiedene Personen immer wieder diese Aussagen. Das zu fälschen, mit dem Papier, das damals verwendet wurde, mit den Schreibmaschinen, die damals verwendet wurden, mit der Handschrift, die Ellen White selbst hatte, mit ihrer Unterschrift. Ich behaupte, es ist unmöglich, das zu schaffen. Warum sollte man das tun? 1906. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei großen Mächte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden jene, die Christus durch lebendigen Glauben annehmen, getauft. Und diese Mächte werden zusammenarbeiten mit jenen, die in ihren Bemühungen, das neue Leben in Christus zu leben, dem Himmel gehorsam untertan sind. Alle drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wirken hier gemeinsam. Es sind die drei großen, lebendigen Personen des himmlischen Trios. Das ist vermutlich ihre bekannteste Aussage. Es ist das einzige Mal, dass sie diesen Begriff verwendet. Und ich habe den Eindruck, dass sie hier ein Alternativbegriff für Trinität verwendet. Denn Trio ist nichts anderes als das, wir haben Lateinisch oder Englisch, in Deutschland haben wir es ja auch, ein anderer Begriff für das lateinische Trinität. Es ist nichts anderes. Aber es vermeidet die Missverständnisse, die mit Trinität damals verbunden waren. Und so verwendet sie Trio. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir bei ihr immer genau gucken müssen, in dem Gesamtwerk ihrer Schriften, wo sagt sie noch was. Wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich es hier aufgeschlüsselt, Texte habe, in denen sie von dem Erlösungsplan spricht, wie er gelegt wurde. Spiritual Gifts Band 1, 1858. Spirit of Prophecy Band 1, das ist das Jahr 1870. Early Writings, 1882. Patriarchs and Prophets, 1890. Spricht sie immer von der gleichen Sache. Die Rebellion Satans im Himmel hatte gerade begonnen. Es gab jetzt schon Probleme im Himmel und es wird geplant, was geschieht, wenn die Menschen auf der Erde fallen. Beziehungsweise der Fall ist dann auch gerade geschehen. Wie gehen wir damit um? Dort ist von Vater und Sohn die Rede, und zwar nur von Vater und Sohn. Aber dann kommt in der Zeit, in der der Heilige Geist jetzt adventhistorisch immer wichtiger wird, immer größeres Thema wird, kommt diese Aussage hier. 1901, Entschuldigung, ich habe vorhin 1903 angegeben, das war ein Versehen. Das ist Brief 12 von 1901. Die Gottheit war tief bewegt von Mitgefühl für die menschliche Rasse. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beschäftigten sich mit dem Ausarbeiten des Erlösungsplans. Und das wurde dann an anderen Stellen hier fortan noch mitveröffentlicht, bis hier bis 1912. Aber das erste Mal haben wir es hier in diesem Brief. Und da haben wir jetzt plötzlich den Heiligen Geist mit dabei. Eben nicht nur Vater und Sohn. Aber alle Zeit vorher könnte man sagen, und das ist mir oft geschehen mit antitrinitarisch denkenden Adventisten, dass sie sagten, es kommt ja nicht vor, also ist es nicht da. Dieses Argument aus dem Nichtvorhandensein heraus, dieses Argumentum e silentio, ist nicht redlich. Das dürfen wir in der Bibel nicht machen, weil etwas da nicht beschrieben ist, gab es das nicht. Das machen wir dort auch nicht. Das gleiche gilt für die Schriften Ellen White's. Und hier haben wir ein schönes Beispiel, wo deutlich wird, dass wir jetzt auch ganz auf dem falschen Weg gewesen wären, hätten wir das getan. Sie wird in ihren späteren Schriften einfach wesentlich präziser und ausführlicher, was die Dreieinigkeit angeht, insbesondere zum Heiligen Geist. Und so komme ich hier auch dann zu meiner fast letzten Folie, eine Zusammenstellung all der Begriffe, die sie gleichermaßen für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist verwendet. Sie spricht von den Three Powers, von den Three Distinct Agencies, oder Most Powerful Agencies, von den Three Great Personal Dignitaries, Würdenträgern. Ihr seht, da gibt es noch viele Texte, die ich jetzt halt in den Präsentationen nicht gezeigt habe. Ihr findet aber etliches davon auch hier vor, wenn ihr selbst durchgeht. Three Highest Authorities, Three Great Worthies, Three Holiest Beings, Three Living Persons of the Heavenly Trio, das ist das, was wir eben hatten, Three Personalities oder die Three Greatest Representatives of Heavenly Authority. Es kann nicht deutlicher gemacht werden, als so viele Begriffe zu verwenden, die alle die Göttlichkeit von drei gleichermaßen göttlichen, ewigen, allmächtigen Personen zu zeigen. So viele Begriffe. Fazit. Ellen White positioniert sich deutlich zugunsten der vollständigen Göttlichkeit und auch der eigenständigen Persönlichkeit aller dreier Wesen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in vollkommener Einheit zueinander, aber etwas weniger als identisch. Sie verwendet die verschiedenen Begriffe für alle drei Wesen gleichermaßen. Es ist kein Unterschied erkennbar in Fähigkeit, Macht, Eigenständigkeit, Ewigkeit, Göttlichkeit oder Anbetungswürdigkeit. Ist nicht erkennbar. In diesem Sinne komme ich mit meiner letzten Folie nochmal auf ein Zitat zurück, das ich eingangs gegeben hatte. Verwerfen die Menschen das Zeugnis der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift über die Gottheit Christi, wird man vergebens mit ihnen sprechen, denn kein noch so zwingender Beweis wird sie überzeugen. Das gilt für den Heiligen Geist dann erst recht. Aber wir müssen bedenken, wer in diesem Irrtum befangen ist, kann weder von dem Charakter und dem Werk Christi noch von dem großen Plan Gottes zur Erlösung der Menschen eine rechte Vorstellung haben. Das gilt für Jesus Christus und gleichermaßen auch für den Heiligen Geist. Erkenne ich nicht, dass hier Gott am Wirken ist, werde ich das Werk, das diese Personen ausführen, immer als etwas viel Geringerwertiges betrachten. Die Größe der Erlösungstat, die Größe der Liebe, die hier offenbart wird, ist viel geringer, wenn das Opfer nicht so groß war. Es ist aber unendlich groß, wenn Jesus tatsächlich Gott gewesen ist. Und es ist auch viel wertvoller, wenn Gott als Person in mir wohnt, seinen Tempel in meinem Körper genommen hat, um mich zu heiligen, mich heilig zu machen, als wenn es nur ein unbestimmter, unpersönlicher und damit auch irgendwie distanzierterer Einfluss, irgendeine göttliche Kraft ist. Es wirft ein anderes Licht auf die Art, wie Gott mit dem Problem Sünde umgeht. Er macht sich die Finger schmutzig. Er ist wirklich bereit, hineinzugehen in diese Welt, selbst hineinzugehen und mitzuleiden, selbst zu werken, zu arbeiten, um diese Menschen da herauszuziehen. Er bleibt nicht in der Distanz und schickt halt mal ein paar Propheten. Er ist selbst da und kümmert sich darum. Das gibt dem Heilsplan einen ganz anderen Wert. In diesem Sinne wünsche ich uns bei unserem Bibelstudium, auch dem Studium der Schriften Erlen Weitz, dass wir vielleicht mit diesem Blick auch in Richtung Dreieinigkeit noch tiefer erkennen, wie unfassbar groß das ist, was Gott für uns getan hat und tut. Amen.